Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Jens Jessen, Journalist und Autor im Feuilleton der Zeit. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Hallo, guten Tag, ich grüße Sie.
Schön, dass Sie da sind, Herr Jessen. Eine Einstiegsfrage. CDU-Chef Friedrich Merz kann sich ein soziales Pflichtjahr für Jugendliche vorstellen. Das hat er in einem Interview gesagt. Das ist ein Vorschlag, der wurde auch schon mal an anderer Stelle getätigt. Er greift das jetzt auf. Also ein Jahr im sozialen Bereich arbeiten nach der Schule. Gerade weil wir ja momentan so ziemlich viel von gesellschaftlichem Zusammenhalt, von Solidarität, von füreinander einstehen sprechen, fand ich diesen Vorschlag besprechenswert. Finden Sie, das wäre ein guter Beitrag für die Gesellschaft?
Na, ich weiß nicht. Ich habe da meine Bedenken. Vorstellen darf er sich natürlich vieles. Die Frage, ob er es eines Tages fordert. Ich würde aber gerne dann erinnern an eine andere Meldung von vor 10 Tagen, eben aus der hervorging, dass es noch nie so wenige Jugendliche in Deutschland gibt, also ihr Anteil an der Bevölkerung macht 10% aus. Das heißt, sie ist in den Status einer absoluten Minderheit gerückt. Und warum man dieser Minderheit, die im Übrigen in Kürze damit beschäftigt sein wird, den Dreck wegzumachen, den die Älteren angerichtet haben, eben nun nochmal extra belasten will, das finde ich wenig einleuchtend. Ich würde es eher umdrehen, wie das Herr Herbert Prantl auch in der Süddeutschen Zeitung vor einer Woche getan hat oder noch vielleicht noch etwas länger her, und nach einem sozialen Pflichtjahr für die rüstigen Rentner rufen.
Bin ich gespannt, wie da so die Reaktionen ausfallen. Wir sortieren das, was heute sonst noch wichtig ist, was so in der Diskussion ist. Ich freue mich drauf.
Danke.
Jens Jessen ist mein Gast, der Journalist, der viel für die Zeit schreibt. Herr Jessen und natürlich auch alle, die uns zuhören, die Gasumlage dürfte kein unbekannter Begriff mehr für Sie sein, das ist klar. Aber wie die Menschen, die nicht so viel Geld verdienen, entlastet werden sollen von den steigenden Gaspreisen, das ist nach wie vor nicht so klar. Herr Jessen, wie ungeduldig warten Sie denn darauf, dass Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Satz "You'll never walk alone" auch mal mit konkreten Inhalten füllt?
Ja, ich glaube, alle warten ungeduldig darauf. Das große Problem mit diesen möglichen Entlastungen und aber auch der Energieumlage ist ja, dass darüber seit Monaten in der Koalition gestritten wird, und zwar öffentlich, weil jede Partei möchte, dass sie in den Augen des Publikums nicht die Böse ist. Also das ist im Grunde ein fortwährender Wahlkampf, der jetzt schon gleichsam auf unsere Zeit zurückblickt, der da stattfindet. Und das ist natürlich ganz schlecht, weil es die Leute sehr verunsichert und vielleicht sogar noch mehr Angst auslöst, als vorher schon vorhanden war.
Obwohl ich sagen muss, macht nicht genau das Politik aus? Also klar, wir haben eine Koalition aus 3 verschiedenen Partnern, die sind sich nie komplett einig. Und heute Morgen im Morgenmagazin war Matthias Miersch zu Gast, der Fraktionsvize der SPD. Und der hat das gesagt.
Also erstmal ist es richtig, dass man im politischen Geschäft streitet. Und wir haben teilweise grundsätzliche unterschiedliche Ansichten. Aber am Ende weiß jeder in dieser Regierung, dass diese Krise bewältigt werden muss. Und dazu zählt einmal, dass man die Einnahmeseite des Staates stärkt. Das heißt, wir müssen über sowas wie Übergewinnsteuer, aber auch über die Schuldenbremse reden.
Dieser Staat, auch nein. Also
das werden wir sehen, weil auch Christian Lindner muss doch am Ende ein großes Interesse haben, und das hat er mit Sicherheit, dass diese Gesellschaft diese Krise meistert. Wir haben in der Vergangenheit auch als Bundesrepublik Deutschland bewiesen, dass wir das können. Und diese Solidarität muss jetzt organisiert werden.
Also ich finde es eigentlich gut, auch transparent mitzubekommen, wo knackt's denn, wo hakt's denn. Was ich mir aber wünschen würde, wäre, dass dann auch kommuniziert wird, wir setzen uns zusammen, wir überlegen uns was, wir setzen uns auch an mit diesen Punkten auseinander. Das vermisse ich momentan so ein bisschen.
Ja, ich auch. Vor allem vermisse ich auch die Arbeit an der Sache. Es geht ja darum, bei solchen Dingen Fehlsteuerungen zu vermeiden, die sehr leicht eintreten können. Man kann falsche Anreize setzen oder an einem Punkt entlasten, der dann gar nicht besonders wertvoll für die ärmere Bevölkerung ist, sondern wieder nur den Mittelstand nutzt und lauter solche Sachen. Es gibt ganz viele Fehlsteuerungsmöglichkeiten. Und wenn Sie darüber ernsthaft nachdächten, meinetwegen öffentlich, dann wäre es ganz schön. Aber ich habe immer den unangenehmen Eindruck, dass das mehr so taktisch ist und so und um so Schaukämpfe gibt, wo man der jeweiligen Wählerklientel vorführt, wie sozial man ist oder umgekehrt, wie scharf man die Wirtschaft im Blick hat. Also dieses sozusagen, dieses etwas politisch Berechnende, eben das stört mich.
Gleichzeitig gab es ja schon Versuche, auch verschiedene Gewerke, nenne ich es jetzt mal, an einen Tisch zu kriegen. Also es gab im Sommer, ja, ich glaube Anfang Juli war es, so eine Art konzertierte Aktion, die hat Bundeskanzler Olaf Scholz einberufen. Da waren eben auch Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, von Gewerkschaften da. Da ging es darum, auch zu sprechen, was braucht ihr an Entlastungen, was können wir vielleicht möglich machen. Das war so ein Ausloten, kam jetzt kein konkretes Ergebnis aus, aber sowas wäre doch vielleicht ein Format, was man jetzt nochmal neu auflegen könnte.
Ja, vielleicht. Ich glaube allerdings, dass die wesentlichen Punkte, wesentlichen Handlungsmöglichkeiten und wesentlichen Einwände alle auf dem Tisch liegen. Dass man das jetzt nur durchdenken muss. Ich glaube, da muss man nicht mehr sehr viele Argumente einsammeln.
Also ein Plädoyer für eine denkende Politik, die sich mal kurz mit kühlem Kopf zurückzieht?
Ja, und dann vielleicht sich der Öffentlichkeit gegenüber äußert, meinetwegen auch klar macht, kann meinetwegen die SPD sagen, ja, das ist jetzt nicht ganz so sozial gelungen, wie wir es uns vorgestellt haben, da ist die FDP schuld und die kann es dann bestreiten oder wie auch immer, das Übliche. Aber es wäre, glaube ich, ganz nett, wenn die jetzt mal in Ruhe nachdächten und nicht so halbgare Sachen ausspucken, an denen jetzt sofort nachjustiert wird. Das wird ja jetzt schon gesagt, dass diese oder jene im Zahlen vielleicht in ein paar Monaten nicht mehr stimmen und so.
Über die Ungeduld bei der Suche nach Entlastungsmöglichkeiten. Jens Jessen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die hat vor einer guten Stunde ihren Jahresbericht vorgestellt. Den hat Ferda Attermann präsentiert, die neue Leiterin. Wir wollen schauen, was drinsteht. Und das tue ich gemeinsam mit meinem Gast Jens Jessen hier im Studio, Autor im Feuilleton der Zeit, und mit Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Der hat verfolgt, wie der Jahresbericht vorgestellt wurde. Herr Kuhn, was sind denn die wichtigsten Ergebnisse, die da in dem Bericht drinstehen?
Ich glaube, was man erstmal sagen muss, ist, dass dieser Bericht keine repräsentative Studie ist, sondern eben nur zeigt, was an die Antidiskriminierungsstelle tatsächlich gemeldet wurde, beziehungsweise wo um Beratung gebeten wurde. Da wird auch immer darauf hingewiesen, also zum Beispiel Altersdiskriminierung wird sehr wenig gemeldet, weil viele Menschen gar nicht wissen, dass das verboten ist, mir zum Beispiel wegen des Alters mich nicht zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Oder es gibt auch Themenkonjunkturen, wenn wir auf 2020 blicken. Da gab es 6.300 Meldungen, eine Rekordzahl, weil sich Menschen durch die Maskenpflicht besonders benachteiligt gefühlt haben. Also dieses Jahr 5.600 Fälle, weniger als 2020, aber die zweithöchste Zahl, seit es diesen Bericht gibt. 37% betreffen rassistische Diskriminierung. Danach folgt die Benachteiligung wegen einer Behinderung oder einer chronischen Krankheit. Und etwa ein Fünftel fühlt sich wegen des Geschlechts diskriminiert. Und 10% eben wegen des Alters. Da, das ist schon ein Schwerpunkt, den Ferda Attermann gesetzt hat, da will man für stärkeres Bewusstsein sorgen, um das Thema Altersdiskriminierung auch stärker zu beleuchten, soll es auch eine Studie geben, weil es eben ein hohes Dunkelfeld gibt. Ja, wenn man mal guckt, wo das Ganze passiert ist, dann ein Drittel, da ging es um Güter, Dienstleistungen, also zum Beispiel Mietfragen oder im Handel, wenn ich in einem Geschäft diskriminiert wurde, und 28% der Fälle, zweithöchste Zahl im Arbeitsleben.
Interessant, ja, Jens Jessen, wenn Sie da zuhören, sich die Ergebnisse vor Augen führen, waren jetzt natürlich viele, aber überrascht Sie das unterm Strich?
Nein, das ist so ungefähr, hätte man sich das vorgestellt. Das Einzige, was so ein bisschen überraschend ist, sind die genannten Fälle von Altersdiskriminierung, die außerhalb des Wirtschaftslebens liegen, weil ich das mir nur schwer vorstellen kann angesichts der großen Zahl, in Kürze Mehrzahl der Alten. Also, aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass auch Mehrheiten diskriminiert werden. Aber so ein bisschen misstrauisch bin ich in diesem Punkt.
Da gibt es dann ja auch die Studie dann für. Ja. Jetzt habe ich ganz bewusst mit dem Inhalt dieses Berichts begonnen. Das Interesse heute gilt aber auch der neuen Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes selber, Ferda Attermann. Ich habe es schon gesagt. Bevor sie nämlich Leiterin wurde, gab es zum Beispiel von FDP und Union ziemlich heftige Kritik. Attermanns frühere Kolumnen wurden als zu scharf kritisiert zum Beispiel. Sie hatte vor allem, ja, das wurde immer wieder rausgegriffen, die Bezeichnung Kartoffel für Deutsche verteidigt. Und deshalb schauen viele natürlich natürlich jetzt auch sehr genau auf Sie als Person, wie Sie eben agiert, auch als Leiterin der Antidiskriminierungsstelle. Da liegen hohe Erwartungen auf ihr. Johannes Kuhn, wie haben Sie denn den Auftritt von ihr, von Ferda Attermann, heute wahrgenommen?
Ja, sie wurde natürlich auf diese Themen angesprochen, muss auch einräumen, dass sie ja zwar eine Mehrheit bekommen hat, aber natürlich nur 7 Stimmen über der Kanzlermehrheit im Bundestag. Sie hat versucht, immer wieder das Thema auf die Sachfragen zu lenken, auch auf ihre Kompetenz. Sie hat ja schon vor 10 Jahren in der Antidiskriminierungsstelle einmal gearbeitet und sie hat betont, Antidiskriminierungspolitik, Diskriminierung und sich dagegen zu wehren, hat nichts mit Identitätspolitik zu tun. Da hat sie nochmal versucht zu erläutern, Identitätspolitik, ein amerikanisches Konzept, das sozusagen ihrer Ansicht nach sagt, da fordern Minderheiten bestimmte Rechte für sich. Und sie sagt, nein, das ist ein Konzept, das A, nicht hilfreich ist, 1 zu 1 zu übertragen. Und B, geht es eben tatsächlich darum, es gibt einen gesetzlichen Schutz durch das Antidiskriminierungsgesetz und den fordert man dann sozusagen ein. Und das ist letztendlich dann für die gesamte Gesellschaft das Beste. Aber natürlich kann sie mit einem Auftritt oder den 1, 2 Interviews, die sie da vorgegeben haben, hat nicht unbedingt die Kritik, die es da grundsätzlich gibt, an ihrer Person völlig entkräften.
Ich finde ja auch, sie ist jetzt erst seit ganz wenigen Wochen im Amt. Dieser Bericht, da hat sie selber ja jetzt nicht maßgeblich dran mitgearbeitet. Sie hat ihn präsentiert. Also ich plädiere dafür, noch abzuwarten, weil man eben diese Arbeit noch nicht an sich bewerten kann. Wie geht's Ihnen, Jens?
Ja, sicher. Und das, was Sie jetzt eben von Ihrem Auftritt berichten, Herr Kuhn, das klingt ja schon wieder ungeheuer vernünftig und intelligent. Denn in der Tat, das ist ja ein großes Problem, eben so Argumentationsweisen dieser, sagen wir mal in Anführungszeichen, Identitätspolitik einzuschleusen, weil die immer die Pointe haben, eben die Diskriminierungsmerkmale auf Dauer zu stellen, weil die dann gleichsam wieder diesen zu schützenden Status befestigen und so weiter. Also ich fand das, was Sie erzählt haben, gleich wieder ganz vernünftig und hat meinen positiven Eindruck, den ich von ihr immer hatte, eben bekräftigt. Es ist nur natürlich so, dass ein Rollenwechsel jetzt für sie nötig ist, weil es etwas eines ist, als auch satirisch begabte Kolumnistin aufzutreten und auch mal sozusagen den Spieß umzudrehen und die Deutschen, die gerne über manche Migrantenmilieus spotten, selbst mit Spott zu überziehen. Also ich fand das alles eigentlich lustig und nicht kränkend, aber natürlich geht das jetzt in diesem Amt nicht mehr. Jetzt muss sie versuchen, möglichst pädagogisch aufzutreten und mit der Mehrheitsgesellschaft so umzugehen, als sei die ganz freundlich. Sie muss sie sozusagen an ihrer besten Seite packen und kann sich nicht solche satirischen Ausflüge, an denen ich generell immer viel Spaß habe, nicht mehr leisten.
Vielen Dank, Jens Jessen. Vielen Dank, Johannes Kuhn ins Hauptstadtstudio. Jens Jessen ist mein Gast heute, Feuilleton-Autor bei der Zeit. Und ich muss mal gerade ein bisschen ausholen und gehe zurück in die 70er. Sasheen Littlefeather ist Native American, also eine amerikanische Ureinwohnerin und Schauspielerin. Und im Jahr 1973 stand sie auf der Bühne bei den Oscars. Aber nicht, weil sie selbst einen gewonnen hatte, sondern weil sie von Marlon Brando geschickt worden war. Und das hat sie gesagt.
Hello, my name is Sasheen Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening and he has asked me to tell you in a very long speech, which I cannot share with you presently because of time, but I will be glad to share with the press afterwards, that he very regretfully cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry, excuse me,
ja, ich kann ja mal kurz paraphrasieren. Sie hat sich als Apachin vorgestellt. Marlon Brando hatte eben für seine Rolle in Der Pate den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen. Sie sagt, ich bin hier in Vertretung. Ich stehe hier als Vertreterin auch von den amerikanischen UreinwohnerInnen. Und Brando wird den Oscar nicht annehmen. Und zwar wegen der Behandlung der amerikanischen UreinwohnerInnen in der Kulturindustrie, in Filmen zum Beispiel. Daraufhin, man hat es gehört, es gab ein bisschen Applaus, es gab aber auch sehr, sehr laute Buh-Rufe. Und auch in den Jahren danach, ja, sagen Sie.
Ich fand den Applaus eigentlich lauter.
Ja, stimmt, hat mich gerade auch überrascht, weil in den Medien sehr viel mehr von den Buhrufen gesprochen wird. Ja,
ich fand den Applaus laut und ihr Auftritt war doch, wie sie sich ausgedrückt hat, das war doch eigentlich fast entzückend.
Auf jeden Fall. Also was heißt
entzückend? Ein bisschen schüchtern, aber auch sehr straight und höflich und klar. Also
nur hatte dieser Auftritt.
Ich war jetzt ganz gerührt.
Ja, nur hatte dieser Auftritt, auch wenn sie da vorsichtig, sie ist trotzdem als Aktivistin auf die Bühne gegangen, also auch wenn sie das vorsichtig formuliert hat, trotzdem sehr klar formuliert hat, hatte dieser Auftritt sehr große Konsequenzen. Eben nicht nur diese Buhrufe, die wir gerade eben auch raushören konnten, sondern auch in den Jahren danach musste sich Little Feather auf Diskriminierung gefasst machen, musste Diskriminierung ertragen, wurde wiederholt verbal angegangen. Das hat also wirklich auch ihre Karriere beeinflusst. Und warum ich das alles erzähle, jetzt kommt die Pointe. Jetzt, 50 Jahre später, hat sich die Oscar Academy in einem Brief bei ihr entschuldigt. Darin ist die Rede von der emotionalen Last und den Kosten für ihre eigene Karriere. Klingt ja fast wie so ein Märchen. Wir waren jetzt gerade gerührt, jetzt gibt es ein Happy End. 50 Jahre später, ist jetzt alles gut, Jens Jessen?
Naja, also wenn man an den Anlass denkt, die Lage der Native American in ihren Reservaten oder auch sonst am Rande der Gesellschaft, dann hat sich überhaupt nichts zum Besseren geändert. Und da ist auch überhaupt nichts geschehen in der Sache. Also wenn sich jetzt die Oscar Academy entschuldigt oder andere Krokodilstränen vergießen, dann eben ist das mehr als unglaubwürdig, ja eigentlich heuchlerisch. Weil in der Sache hat sich überhaupt nichts bewegt. Und das ist das zeigt letztlich auch die Hilflosigkeit jeder Art von Symbolpolitik. Das zeigt auch letztlich die Hilflosigkeit der Geste der Oscar-Zurückweisung. Das kann diese Gesellschaft und ihre Politik mühelos wegstecken. Sie reagiert in der Sache dann nicht.
Gleichzeitig hat ja Little Feather selber jetzt reagiert. Die hat eigentlich augenzwinkernd reagiert, hat gesagt, ja, die Native Americans sind sehr geduldige Leute. Es sei ja jetzt nur 50 Jahre her. Ich finde schon, dass diese Reaktion oder dass auch das, der Fakt, dass wir darüber sprechen, zeigt, dass sich Machtstrukturen und auch Wahrnehmungen von verschiedenen Machtverhältnissen verändern können und dass wir heute an einem Punkt sind, an dem vielleicht diese Buhrufe nicht mehr stattfinden können. Und deswegen finde ich es wichtig, darüber zu sprechen.
Das ist sicher so. Die Buhrufe werden nicht mehr stattfinden. Sie wird vielleicht dröhnenden Applaus bekommen, aber es wird sich abermals nichts ändern. Also da bin ich viel skeptischer als Sie. Man kann die Wahrnehmungsstrukturen ändern, aber das heißt noch überhaupt nichts, dass sich sozusagen eben materiell für die Betroffenen oder in dem politischen Machtgefüge irgendetwas ändert. Das ist nicht so miteinander, das ist so eine Hoffnung, besonders jetzt einer jüngeren Generation, dass man das alles durch Benehmen und Sprache in den Griff bekommt. Aber ich glaube, das ist überhaupt nicht so.
Ich wollte gerade sagen, also Sprache formt ja schon das Bewusstsein. Und gerade wenn wir jetzt wir haben jetzt beide immer von Native Americans gesprochen oder amerikanischen UreinwohnerInnen, da steht ja dann trotzdem dieser Begriff, ich sage ihn jetzt in Anführungszeichen, Indianer im Raum. Der wird auch in der Berichterstattung, habe ich heute gesehen, doch auch oft einfach noch so verwendet. Und da gibt es ja schon den Konsens.
Das ist auch gar nichts Schlimmes übrigens. Das hat man, das kann man sich so einreden. Und zwar warum? Warum? Weil man denkt, dann tut man wenigstens in dieser Hinsicht irgendetwas Gutes. Aber es ändert die Lage nicht. Ich bin ganz fest davon überzeugt, oder da bin ich sozusagen einfach ein Materialist in Marx'scher Nachfolge, eben das Bewusstsein beeinflusst das Sein nicht oder nur ganz peripher. Sie müssen die realen Machtverhältnisse und die realen Verfügungsmittel über materielle Ressourcen ändern.
Nur bin ich schon
alles
der Meinung,
andere ist hilflos.
Nur bin ich schon der Meinung, dass gerade wenn wir jetzt bei dem Begriff des, ich sage es in Anführungszeichen, Indianers bleiben, da gibt es ja wirklich auch kulturwissenschaftliche Studien, die sich damit befassen, die eben auch belegen, dass dieser Begriff eine koloniale Konnotation, eine abwertende Konnotation hat. Also dass eben deswegen wir ja auch dazu gekommen sind, jetzt eher von Native Americans zu sprechen. Und gerade diese Forschung darüber, ja, sie schütteln den Kopf, aber ich würde gerne den Punkt noch zu Ende machen. Das zeigt ja diese Forschung darüber, auch diese Diskussion darüber, dass man sich mit dem Kontext befasst, dass man sich auch mit den Ungerechtigkeiten auch inhaltlich befasst. Da geht es ja nicht nur um die Sprache, die in der Vergangenheit stattfindet. stattgefunden haben und die uns dann dazu bringen, diesen Begriff nicht mehr zu verwenden, aber natürlich auch inhaltlich zu diskutieren, warum verwenden wir ihn denn nicht mehr?
Ja, also zwei Dinge dazu, auch wenn es Sie nicht freuen wird. Erstens, eben Indianer wurde nicht nur pejorativ oder abwertend verwendet, sondern es gibt eine ganz große Tradition, beginnend im 17. Jahrhundert, wo er gerade zum Inbegriff des, wie man damals sagte, edlen Wilden machte und der verkommenen Zivilisation des Westens entgegenstellte.
Aber gerade die edlen Wilden, das ist doch auch schon wieder ein rassistisches Stereotyp.
Das wurde aber dann, das hat aber diese Pointe nicht. Das ist, wenn es rassistisch ist, war es rassistisch gemeint, selbstkritisch gegen die eigene weiße Rasse. Aber gleich viel. Das ist halt Kulturgeschichte. Das kann man auch vergessen. Aber tatsächlich, was Sie sagen, das ist vielleicht schön und richtig, aber nur für unser Seelenheil. Wir bringen unser politisches Innenleben in Ordnung, wenn wir mit der Verwendung von Begriffen vorsichtig sind. Aber draußen in den Rocky Mountains oder in anderen schwierigen Gegenden der Welt hilft das den Menschen überhaupt nichts.
Jens Jessen, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Jessen, ich habe direkt mal eine Namenskennensfrage. Da geht es um den Namen Sergei Besrukow. Sagt er Ihnen was? Oder hat er Ihnen bis heute Morgen gesagt? Weil dann haben wir Ihnen natürlich davon erzählt.
Nein, ehrlich gesagt nicht. Nein. Aber das heißt auch nichts.
Das heißt tatsächlich nichts. Ich muss zugeben, mir war er auch kein Begriff. Auch bei uns in der Redaktionskonferenz waren jetzt nicht 5 Leute, die aufgesprungen sind und gesagt haben, ja, Sergei Besrukow ist der und der. Er ist ein russischer Kinostar und er hat der Nachrichtenagentur AFP ganz aktuell ein Interview gegeben. Daran hat er gesagt, dass es wichtig sei, dass die russische Kultur endlich wieder ihren eigenen Weg gehe und sich abspaltet vom Westen und von liberalen Werten, so fordert er es. Und wir wollen mal einschätzen, wie wichtig diese Stimme aus der russischen Kultur ist. Und dafür fragen wir unsere Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt. Frau Dornblüt, welches Gewicht hat denn das Wort von Sergei Besrukow in Russland?
Also über Sergei Besrukow muss man wissen, dass er nicht nur als Schauspieler in Fernsehserien, zum Beispiel in Romanverfilmungen bekannt geworden ist, sondern er ist auch künstlerischer Leiter eines Moskauer Theaters. Und er ist vor allen Dingen auch Mitglied im obersten Rat der Kreml-Partei Einiges Russland. Er leitet für diese Partei auch ein landesweites Projekt über heimatliche Kultur. Und wegen seiner Unterstützung für den Angriffskrieg gegen die Ukraine ist er auch mit EU-Sanktionen belegt. Das heißt also, er ist ein politischer Mensch und er erreicht mit seinen Äußerungen diejenigen, die seiner Meinung sind. Das sind viele. Und diejenigen, die anders denken, die liberal eingestellt sind und Putin und den Krieg kritisieren, die erreicht er nicht. Die russische Gesellschaft ist ja gespalten und ebenso ist das in der Kulturelite. Da gibt es Künstler, Schriftsteller, Musiker, die seit Jahren sich zum Beispiel auch in der Protestbewegung arrangiert haben, engagiert haben, die inzwischen viele von ihnen das Land verlassen haben. Und dann gibt es eben die Unterstützer des Kreml, die auch sich deshalb so verhalten, weil sie unter anderem auch von staatlicher Finanzierung abhängig sind.
Herr Jens Jessen, wenn Sie das hören, so diese Kulturwelt, die auch in Russland gespalten ist, ist ja, ich habe da immer sofort im Hinterkopf diese Forderung, russische Kulturschaffende komplett mit Sanktionen zu belegen. Und gleichzeitig hatte ich schon die Hoffnung, dass die Kultur und die Kunst auch immer noch Felder, Bereiche sein könnten, wo so eine Art von Verständigung auf anderer Ebene immer noch stattfinden könnte. Wie geht es Ihnen denn da?
Ja, das ist sicher so, wie Sie sagen. Nein, um nochmal auf Besrukow zurückzukommen, das ist ja eben offenbar so ein richtiger Staatsschauspieler, nicht untypisch für so Diktatur oder halbtotalitäre Systeme, die gerne so eine Galionsfigur haben, so einen dekorativen Filmschauspieler, der dann dämlich reaktionäre Ansichten äußert, die aber im Sinne des Regimes und eines Teils des Publikums sind. Ich glaube, da muss man sich gar nicht lange weit damit aufhalten. Aber sicher ist die Frage, wie wir damit umgehen. Und ich denke, es ist keine wahnsinnig gute Idee, die Gespaltenheit der russischen Bevölkerung und ihrer Kulturszene zu ignorieren und alle zu Gefangenen unserer Opposition zu Putin zu machen. Also
Also sprechen Sie davon Boykott? Also Sie sind nicht für einen Boykott von allen Kulturschaffenden aus Russland?
Oder? Ja, genau. Das halte ich für ganz schlecht. Also aus doppelter Hinsicht, nicht? Oder mehrfacher. Es ist erstens wahnsinnig ungerecht. Dann treibt man die letztlich nur in die Arme von Putin, wegen der Kränkung, die daran liegt. Und dann schließlich ist es auch für uns nicht gut, weil wir dann auf diese Weise so unfreiwillig vielleicht aber vielleicht auch nicht ganz unfreiwillig so einem absolut bösen Feind basteln, sodass dann am Russischen alles hassenswert wird.
Das heißt,
und das hat ja zum Teil auch schon angefangen und das ist natürlich ganz unklug.
Aber dann höre ich daraus, dass Sie es ja dann eigentlich auch begrüßen müssten, dass man ein großes Interview, dass eine große Nachrichtenagentur ein großes Interview mit diesem Schauspieler macht, der ganz klar Putin-Propaganda verbreitet. Also ich war da kurz nicht so sicher, ob ich das gut finde.
Naja, nein, man muss ja nicht gleich alles gut. Also jemand, der dermaßen Partei ist, so dem sollte man nicht zu viel Kredit schenken. Das ist ja ganz klar, dass das so eine vielfältig eingebundene, wenn nicht bezahlte Galionsfigur ist.
Gesine Dornblüt, wenn ich Sie nochmal mit dem Blick eben auch als Osteuropa-Expertin, als Russland-Expertin mit einbeziehen darf, im Exil lebende Künstlerinnen und Künstler aus Russland, die sagen eben auch jetzt ganz konkret zu diesem Schauspieler, dass er da eigentlich eine russische konservative Kulturrevolution vorantreibt. Wie schätzen Sie das denn ein? Sie haben gerade gesagt, es gibt schon noch diese Spaltung in dieses Liberale und Nicht-Liberale, aber ist das tatsächlich so, dass diese konservative Kultur Revolution da droht, das andere auch zu überdecken, zu übernehmen?
Ich glaube, es ist beschönigend, wenn man von konservativer Kulturrevolution spricht. Also das ist eigentlich, was die propagieren. Das ist ein Zitat, heiliger Krieg gegen die Ukraine. Das ist im Prinzip faschistoid und das darf man auch nicht verharmlosen als, ja, Herr Jessen, es ist dämlich reaktionär, aber leider ist das sehr verbreitet in Russland und es wird eben gepflegt. Das fing an vor Jahren mit der Propaganda vom Gay-Europa, Europa, also das Illiberale. Dann redete Putin von den geistigen Klammern, die Russen und die Gesellschaft zusammenhalten würden. Und inzwischen ist das eben so weit, dass das auch alles die gesamte Gesellschaft durchdringt. Ich bin gespannt, was jetzt im neuen Schuljahr passiert ab dem 1. September mit dieser Z-Propaganda, mit eben diesem Symbol des Angriffskrieges. Und das betrifft natürlich auch die gesamte Kultur, Theater, Kinos, Fernsehen. Und das ist schon so weit, dass Leute wie zum Beispiel Viktor Jedofejew davor warnen, dass es Zuträger gibt, Verräter, die andere dann anschwärzen wegen dieser vielen Dinge, die man eben inzwischen, die inzwischen strafbar sind in Russland, einfach auch, um sich dann die Posten zu holen, die frei werden. Also das ist schon sehr breit, sehr weit verbreitet tatsächlich.
Ja, da vollendet sich so langsam ein totalitäres System, ja.
Genau, so ist das.
Danke, Gesine Dornblüt, und danke, Jens Jessen, bis hierhin. Wir können an einem Thema nicht vorbei, das den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft. Der Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg hat ja die Intendantin Patricia Schlesinger gestern abberufen mit sofortiger Wirkung. Im Raum stehen Vetternwirtschaft und Verschwendung. Und Hagen Brandstäter ist geschäftsführender Intendant jetzt des RBB. Und er hat sich heute im Hauptausschuss des Brandenburgischen Landtags geäußert. Es befasst sich also auch die Politik heute mit der Causa Schlesinger. Und der RBB, der arbeite intensiv an der Aufklärung aller Vorgänge, sagte Hagen Brandstäter. Bleibt ihm ja nicht so viel anderes übrig, als das zu sagen. Aber trauen Sie dem RBB zu, da wirklich transparent jetzt gut aufzuklären, auch im Sinne der Mitarbeitenden?
Also ich kann ja nicht den Eindruck erwecken, als hätte ich da selber in dieser Sache recherchiert, sondern mich nur auf Dinge beziehen, die ich gelesen habe. Aber
total
dann würde
in Ordnung.
Aber dann würde ich doch sagen, eben, dass die Causa Schlesinger relativ übersichtlich ist. Also das Empörendste ist sicher diese Vetterwirtschaft zusammen mit Aufsichtsräten und ihrem Ehemann und irgendwelchen, der sowieso ja meist nichtsnutzigen Beraterfirmen, denen zu viel Geld in den Rachen geworfen wurde und all diese Sachen. Und das finde ich auch empörend. Eben, aber das lässt sich ja relativ leicht isolieren und wirkt jedenfalls im Moment nicht so, als sei es mit 1000 suspekten Schleimfäden im Myzel des Senders verankert, sondern scheint mir sozusagen leicht zu entfernen.
Ja, gleichzeitig werden jetzt schon Stimmen laut, die schon so nach so einer Struktur fragen, die auch fragen, könnte sowas nochmal passieren? Also die amtierende Verwaltungsratschefin des RBB, Dorette König heißt sie, die hat Mängel in der Gremiumsarbeit rund um Schlesinger eingeräumt. Also sie meinte, bei der Arbeitsaufteilung habe es so ein Ressortprinzip gegeben, das Einzelnen dann sehr, sehr viel Freiheit gegeben habe. Das hat sie eben auch heute im Hauptausschuss im Brandenburgischen Landtag gesagt. Wie kann das denn sein, dass eben dann Einzelne sehr viel Freiheit haben und eben dann niemand drauf guckt, obwohl eigentlich jemand drauf gucken sollte?
Das weiß ich auch nicht genau. Also man kann natürlich durch Organisation Teile, Abteilungen oder wie auch immer man das nennen soll, Untergliederungen der Aufsicht durch direkte oder entferntere Vorgesetzte für eine Zeit lang entziehen. Das ist schon möglich, kann ich mir vorstellen. Aber ja in der Regel nicht dauerhaft, weil irgendwann ja gesehen werden muss, was ist da geschehen, wie ist da gut gearbeitet worden, wie viel Geld ist verbraucht worden und so weiter. Eben, was ich eher als Problem vermute, aber das weiß ich nicht genau, das ist ein Problem, was letztlich alle großen Organisationen haben, die über mehrere Aufsichtsgremien, also Verwaltungsrat und Rundfunkrat oder Rundfunkrat und Aufsichtsrat oder wie auch immer diese Gremien gerade heißen, und die sind ja in der Regel besetzt von Leuten, die auch sonst alles Mögliche in ihrem Leben zu tun haben und sich deswegen vielleicht nicht immer so genau darauf konzentrieren, besonders misstrauisch die Unterlagen zu mustern. Oder was auch ein großes Problem ist, das kenne ich auch aus eigenen Tätigkeiten dieser Art, einem werden nicht immer alle Unterlagen zur Verfügung gestellt, sondern nur so undurchsichtige Aufbereitungen. Und man kann aber eben darauf beharren, bestehen, dass einem die echten Unterlagen gezeigt werden, nicht? Und das ist vielleicht aber nicht geschehen. Sowas könnte ich mir vorstellen. Oder geschieht manchmal nicht oder so.
Wird natürlich auch dann jetzt zeigen, was auch die Ermittlungen ergeben, was dann wirklich auch noch Thema sein wird. Der Rundfunkrat will in 2 Wochen wieder zusammenkommen, der Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und da wird es dann eben auch um das Verfahren für die Wahl der nächsten Intendantin oder des nächsten Intendanten gehen. Ganz kurze, knappe Antwort. Schwebt Ihnen da jemand vor als gut vernetzter Mensch in der Medienwelt?
Nein, in dieser Welt bin ich überhaupt, in dieser Welt der großen Sender bin ich gar nicht vernetzt.
Also keine Idee, keine Mutmaßung von Jens Jessen. Vielen Dank, Herr Jessen, für diese Stunde. Vielen Dank für Ihre Gedanken.
Ja, es war mir ein Vergnügen. Ja, vielen Dank Ihnen.